Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann, mir gegenüber geschaltet, und meiner Wenigkeit Dennis Jacobs. Wir nehmen auf am 1.11. Es ist früh am Tag. Klaas und ich haben die Schminke von dem Gesicht genommen. Gestern war Halloween. Ein Feiertag, in Anführungszeichen Feiertag, den ich persönlich hasse wie die Pest. Klaas ist genau in dem anderseitigen Team und ist Team Halloween Pro. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn zu Halloween die ganzen Osteopathie-Schulen und Osteopathie-Praxen dann ihre Leer-Skelette aus dem Keller holen, dem irgendwie eine gruselige Knoblauchkette umlegen, ein bisschen Watte aus den Ohren kommen lassen, dass der Kopf raucht, und Gruselbilder veranstalten. Da weiß ich nicht, ob ich mich jetzt mehr vor dem Skelett grusel oder vor dem Social-Media-Post in Bezug auf Halloween. Ich finde es immer goldig, wenn Leute versuchen, irgendwelchen Content zu kreieren und sich an irgendwelchen Feiertagen oder Themen aufhängen, um die irgendwie zu verwursten. Anyway, ich habe eine schöne Makrele gegrillt gestern Abend. Klaas, du warst mit einer Papiertüte auf dem Kopf und in der Hand wahrscheinlich in der Nachbarschaft und hast nach Schokobons gefragt, oder wie sieht's aus?
Ja, genau. Danach gefragt, aber auch verteilt. Es wurde kräftig an der Tür geklingelt. Er hat echt Fahrt aufgenommen hier in der Hood. Viel unterwegs gewesen, ja. Genau. Und ich muss sagen, also so diese Rettung mit Halloween, mit dem Reformationstag, muss man ja fachlich genau sagen, das ist echt ganz nett uns Norddeutschen gegenüber, weil wir ja sonst ziemlich benachteiligt damit waren, weniger Feiertage zu haben als der Rest der Republik. Und deswegen bin ich happy, und weil das halt auch dem Herbst nochmal so was Gutes bringt. So, ne? Manche Leute haben es ja nicht so ganz leicht damit, sich auf den Herbst zu freuen. Für mich ist das halt so mit der Pilzzeit und dann nochmal hier ein Feiertag, da ein Feiertag und so. Das bringt auf jeden Fall echt nochmal Freude da rein.
Gibt's denn an der Tür für die Erwachsenen auch eine Süßigkeit nochmal?
Ja.
Okay.
Traditionellerweise Eierlikör.
Okay.
Selbst angemischt.
Ja, alles klar. Kann man als Eiter verkaufen oder irgendwie sowas.
Genau.
Gruselig. Ja. Ja. Ich hatte auch überlegt, gestern Abend noch irgendeinen Gruselfilm anzumachen. Das ist so mein Commitment dann zu Halloween, aber über den alten Heath Ledger Dark Knight bin ich nicht hinweggekommen, und selbst dabei bin ich eingepennt. Nix mehr drauf, ey. Naja, nix mehr drauf habe ich auch deshalb, weil ich A, ein bisschen erkältet war diese Woche, mich jetzt so langsam wieder erhole, und B, natürlich arbeite wie ein Stier. Und ich hatte eine interessante Situation, die ich so auch noch nicht kannte. Und zwar haben Klaas und ich ja vor einiger Zeit beim Medomio-Kongress Beckenboden etwas zum Besten gegeben. Und es ist tatsächlich so, dass da immer noch im wahrsten Sinne des Wortes tröpfchenweise Patientinnen und Patienten darauf Bezug nehmen und sich Termine buchen und mit mir in diesem Fall über Themen sprechen wollen. So geschehen auch diese Woche. Ich habe eine Kommentarfunktion in meiner Terminbuchungs-App, und da stand dann schon drin, beim Kongress gesehen, habe ein paar Fragen, freue mich drauf, und ich habe jetzt mittlerweile auch eine stabile Wartezeit, bevor man überhaupt einen Termin bekommt. Dann war der Tag der Tage, und von meiner Stunde Behandlung und Kennenlernzeit war dann 10 Minuten schon weg, weil die Dame aufgrund eines Feuerwehreinsatzes der öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie im Delay war. Und zusätzlich, als sie dann vor mir stand und geklingelt hatte und die Tür aufmachte, komplett zerrissen im Gesicht. Also
wie bitte?
Im übertragenen Sinne zerrissen im Gesicht und verzweifelt war und sagt, ja, sie ist wegen Dranginkontinenz-Thema da und es hat jetzt auf dem Weg hierhin nicht geklappt und ja, sie hatte sich de facto einuriniert und war eigentlich schon wieder drauf und dran, kehrt zu machen und wieder nach Hause zu gehen. War komplett frustriert und ich fühlte, wenn das jetzt passiert, dann wird sie A, nie wiederkommen und B, wird das der Sargnagel in ihrer Psyche dann sein. Und dann habe ich sie erstmal reingebeten und sie ist dann erstmal ins Bad und hat sich so ein bisschen frisch gemacht, in Anführungszeichen. Es war jetzt auch nicht so, dass es ein Riesenmalheur war. Man hat ehrlicherweise auch gar nichts gesehen, aber gut, am Ende des Tages fühlt sie, was sie fühlt. Ja, und dann ist sie zu mir in die Behandlung oder in den Behandlungsraum gekommen und ich habe ihr erstmal angeboten, so ein bisschen mit mir zu sprechen, was sie so zu mir führt und was sie so für Themen hat. Und das tat sie dann auch. Und ja, es handelt sich um eine Dranginkontinenz, die sich mehr oder weniger aus heiterem Himmel gebildet hat und die hin und wieder mal zum Tragen kommt, wenn sie steht und sich dann hinsetzt. Also diese mechanische Veränderung im Becken führt wohl dazu, dass die Blase Kompression bekommt und dann irgendwie der innerblasliche Druck so hoch ist, dass die Schließmuskeln das nicht mehr halten können. Und das handicapt sie sowohl im Privat- als auch im Berufsleben, kann man sich vorstellen. Und ja, das habe ich mir alles angehört. Sie war auch schon urologisch, gynäkologisch, allerdings noch nicht neurologisch abgeklärt. Da habe ich sie dann nochmal hinverwiesen und ihr gesagt, guck doch nochmal, dass du vielleicht da nochmal abklären lässt, ob da vielleicht in den Leitungsbahnen irgendein Defizit herrscht. Und dann habe ich versucht, ganz viel Brücken ihr zu bauen und ganz viel zu erklären, wie egal es mir jetzt in dieser Situation ist, dass ihre Hose jetzt gerade ein bisschen feucht ist, habe mir dann Gummihandschuhe angezogen und habe dann behandelt. So, war auch jetzt nicht direkt am Beckenboden, habe jetzt über den Bauchraum im Unterbauch gearbeitet und viele Bereiche gefunden, die rigide und unelastisch und, wie wir immer so schön zu sagen pflegen, verklebt sind. Und konnte ein bisschen Spannung wegnehmen und parallel haben wir so ein bisschen über ihre Situation gesprochen, ihre Eltern beide gestorben, frisch getrennt, also einige emotionale Brocken, die sie da so mit sich rumtrug und es kullerten auch parallel mehrfach die Tränen und hinten raus war sie dann aber ganz selig, dass sie doch noch da gewesen ist und behandelt wurde und für mich war es mehr oder weniger die gleiche Behandlung wie eh und je. Und jetzt ist sie erstmal wieder los und wir gucken mal, wo die Reise hingeht, inhaltlich und therapeutisch. Aber es war für mich auch ein Novum tatsächlich, dass jetzt eine Patientin in meine Praxis gekommen ist, wo es mit der Kontinenz etwas daneben gegangen ist. Also im Krankenhaus habe ich da durchaus viel Erfahrung gesammelt, auch mit Stuhlinkontinenz und sowas, das ist part of the game, aber so in der ambulanten Praxis war das eher weniger der Fall. Und es klingelte dann noch so ein bisschen im Hinterkopf und in meinen Ohren, dass viele Patienten immer mit Schmunzeln sagen, boah, wenn du jetzt noch länger hier drückst, dann pinkel ich gleich los oder dann passiert dir gleich was. Und das hat jetzt nochmal einen ganz neuen Stellenwert in Anstrich bekommen.
Ja.
Hast du Erfahrung mit sowas, Klaas? Und herzlich willkommen. Jetzt habe ich schon einen Monolog gehalten zu Beginn.
Ja, genau, bevor die Folge mal anfängt. Ja. Ziemlich langer Monolog.
Das musste ich loswerden.
Also einmal nochmal zu deinem Fall, was du so erzählt hast. Für die Patientin ist das halt wahrscheinlich vermutlich sehr unangenehm und so. Und ein totales Novum, dass da jemand im Bauchraum rumdrückt und so, wie du sagtest, für dich ein Tag wie jeder andere auch, ein bisschen speziell, aber sonst ein Tag wie jeder andere auch. Und ich habe häufig den Eindruck, dass Patienten sich da dann auch sehr aufgehoben fühlen, wenn die hören, okay, krass, mit der Geschichte, die ich habe, die ich von niemand anderem kenne, stehe ich völlig allein da, wenn halt aber jemand sagt, nö, kenne ich dies, das, habe ich schon ein paar Mal gehabt und so weiter und gucken wir mal, ich bin optimistisch so, dass die das halt auch immer ziemlich abholt, so, ne, aus deren Loch, in dem die sich manchmal befinden und mit dem Problem, mit dem sie sich rumtreiben und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Aspekt bei unserer Behandlung. Ansonsten musste ich jetzt gerade an einen Fall denken, der schon ein paar Jahre her ist und den ich eigentlich immer mal wieder unterbringen wollte, der auch ziemlich prekär ist. Es war noch in der alten Praxis, aber auch da war es halbwegs hellhörig. Ich war in einem Raum, habe so gehört, wie meine Kollegin im Nebenraum behandelt hat und wo dann so irgendwie so ein bisschen so schnell die Tür geklackt hat und so, ja, ja, ich muss mal schnell und so. Und dann hatte da während der Behandlung eine Patientin fluchtartig den Behandlungsraum verlassen müssen, weil sie musste. Und ist dann schnell aufs Klo gegangen, so. Ich habe die Türen klappern gehört. Und dann, so ein paar Minuten später, höre ich noch irgendwie so Stimmengerede. Konnte nicht genau wahrnehmen, was es ist. So, dann war ich mit der Behandlung fertig. So, und gehe raus aus der Tür und puh, ein Geruch in der Praxis. Okay. Puh. Und wie gesagt, waren schon mehrere Minuten vergangen, seitdem da halt das Müssen passiert war und ein Malheur passiert ist. Mhm. Es muss ziemlich ausgesehen haben. Es muss Fäkalien überall verschmiert gewesen sein.
Im Bad jetzt oder im Behandlungs?
Im Bad. Mhm. An Türklinken, an Wänden, an diesen und jenen. Da muss ein übelstes Malheur passiert sein. Und ich war nicht dabei. Meine gute Kollegin, schöne Grüße hier, hat das auf sich genommen, da hinterher zu schrubben, hinterher zu reinigen, das schon wegzumachen. Da ist ein richtiges Malheur passiert. Und ja, es hieß wohl so, ja, ich hab das meiste weggemacht und so schnell aus der Tür raus so ungefähr. Nie wieder
okay, gesehen. Oh, wie unangenehm.
Ja, sehr unangenehm auf jeden Fall.
Toxisches Megakolon, ey. Ja.
Wer weiß, ob da das Elvis Presley Megakolon dahinter stand oder was auch immer da los war. Ja, sowas kann vorkommen. Ja. Ansonsten kenne ich es halt auch ja von noch aus früheren Zeiten aus dem Akutkrankenhaus. Bei der Mobilisation nach einer OP oder so aus dem Sitz, aus dem Stand zum ersten Mal stehen und dann in gleichem Stehen, ja. Zack, alles voll. Ja. Passiert, ne? Und muss man dann professionell mit umgehen.
Ist ehrlicherweise, ist ja medizinisch sogar ein Segen, weil das ist ja häufig im Krankenhaus und auf der Intensivstation ein Dilemma, dass die Leute ausgeräumt werden müssen, wenn sie einfach nicht ihren natürlichen Stuhlgängen und Uringängen nachkommen können.
Ja.
Und da ist ja die mechanische Mobilisation des Körpers Gold wert, ist aber einfach natürlich unglücklich und mit Arbeit verbunden. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich auf der Intensivstation arbeitend immer den Ruf hatte, abführende Wirkung zu haben. Und immer wenn ich die bettlägerigen Menschen dann an irgendwelche Gehwagen gestellt habe, dann haben die meistens immer hinter sich was fallen lassen. Leute standen meistens schon mit Eimern da bereit und haben da hinten alles aufgefangen. Ja,
ja.
Ach, unglücklich, aber passiert halt.
Das ist das menschliche Leben.
So, und ich glaube, wenn du tagtäglich mit Medizin und mit diesen ganzen Umständen zu tun hast, dann hast du auch ein gesundes Gefühl, was das Ganze angeht und kannst auch irgendwo dann, wenn es vorher Verstopfung gab, das Positive sehen, dass es funktioniert, oder erkennst einfach das Dilemma jetzt im Fall meiner Patientin an, die ja wahnsinnig verzweifelt ist und sich nicht mehr vor die Tür traut, gar kein Leben einfach mehr hat, weil sie immer Sorge tragen muss, dass da irgendwas schief geht. Mhm. Und wenn sie sich dann schon einem Mann anvertraut in diesem Fall und dann auch noch diesen Weg auf sich nimmt und dergleichen, dann muss man das wahnsinnig honorieren. Das war ein sehr hohes Gut und ich glaube für Patiententherapeutenbindung optimal. Und jetzt gucken wir mal, was wir da osteopathisch rausholen können.
Mhm, richtig. Wenn wir uns angucken wollen, was wir so osteopathisch rausholen können, dann müssen wir leider sagen, Neuerdings sieht es mal wieder nicht so gut für die kraniosakrale Osteopathie aus. Es steht jetzt so meiner Erkenntnis nach 3-1 oder teilweise 4-1 bei den neuen gegen die kraniosakrale Osteopathie und damit ja leider auch für uns, für die gesamte osteopathische Profession, wie ich finde. Es ist nämlich jetzt ganz neu am 3. Oktober diesen Jahres, dass schon mindestens das zweite systematische Review dieses Jahres rausgekommen mit Meta-Analyse. Im Februar, März war es wieder soweit, da kam auch schon ein Review raus. Und ein anderes Review kam letztes Jahr noch raus, das war aber nur zum Thema Hamstring-Tightness, also verkürzte Ischios so ungefähr. Und das Review, von dem ich jetzt spreche, heißt Effectiveness of Osteopathic Craniosacral Techniques, Meta-Analysis, also auch mit Meta-Analyse, im Frontiers in Medicine erschienen. Kein so schlechtes Journal von Alfred Amendolara und noch anderen aus New Jersey ist die Forschungsgruppe. Einige Knochenjob-Hörerinnen und Hörer erinnern sich daran, dass 2019 ein cooles Review erschienen war von Heidemarie Haller, also Erstautorin war eine deutsche Forscherin, mit einigen anderen Leuten zusammen. Und das Review war erstaunlich gut. Das zeigte starke Effekte, robuste Effekte bei Schmerzerkrankungen. Und also nur durch Intervention mit kraniosakraler Osteopathie. Leider konnten so diese Positivität durch das Review von damals, von 2019, in den neueren Reviews auf jeden Fall nicht bestätigt werden, sondern ja, das Statement ist ziemlich klar. Also kraniosakrale Osteopathie hat keine signifikanten Effekte in dieser Meta-Analyse. Mangel an Usefulness, also an ist unnütz so ungefähr. Und sonst weiteres Statement ist auch nochmal, es sollte weder weiter gelehrt werden noch weiter angewandt werden. So ist jetzt so ganz,
okay,
ganz grob so die Kurzfassung. Das ist jetzt wirklich nur sehr kurz gefasst und es ist frei verfügbar. Man kann sich das relativ einfach angucken. Wir werden es auch nochmal auf unserer Instagram-Seite veröffentlichen. Scheint jetzt so erstmal ganz gut gemacht, so von wegen Meta-Analyse mit der ganzen Datenverteilung und so weiter. Es ist schwierig. Ich habe mich halt nämlich sonst so gewundert, ne? Also man muss ja auch da gucken, Wissenschaft ist ja kein super objektives Messen hier, Messen da, sondern da ist immer Interpretationsspielraum, wenn die Daten, die vorhanden sind, nochmal neu aufgewertet werden und so. Ich dachte, wir wären halt so ein bisschen über den Berg rüber, aber sieht dann doch wieder leider schlecht aus. Als weniges Positives ist so die Neugeborenen kraniosakrale Osteopathie zu nennen. Und da gibt es so halt zwei Studien, die etwas haben, einen teilweise signifikanten Effekt, aber halt auch nicht so klinisch relevant. Also so für Asymmetrie-Scores, also wenn die Kinder halt eine Seitenbevorzugung haben oder eine Asymmetrie des Schädels, da scheint es halt Möglichkeiten zu geben, damit, dass wir dort Evidenz haben. Ansonsten sieht's nicht so gut aus. Überrascht es dich denn?
Ja, du zauberst nächste Woche wieder eine Studie raus, wo wieder neue heiße Erkenntnisse zum Thema Kraniosakrale zu finden sein werden.
Ja. Yeah.
Es ist ja immer, aus welcher Brille wird darauf geschaut, ist das alles jetzt wirklich neutral? Will man jetzt dem Ganzen wohlwollend entgegenblicken? Schafft man es, neutral zu bleiben oder versucht man, das Ganze einreißen zu lassen? Wir kriegen es einfach nicht hin, eine flächendeckend gute Versorgung mit Techniken anbieten zu können, die auf alle Menschen gleichermaßen anzuwenden sind. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und wir können uns jetzt auch keine neuen Techniken ausdenken, die auf einmal für alle funktionieren und dann sagen, nur noch die ist es. Also wenn das jemand schafft, herzlich gerne, feel free, aber in den 150 Jahren Osteopathie haben sich schon 1000 Individualisten daran ausprobiert und so richtig, bis auf so ein paar allgemeine Techniken, können wir uns eigentlich nicht auf einen Konsens einigen, dass wir sagen, okay, immer wenn ich X habe, mache ich Y und Z ist das Outcome. Das kriegen wir bis dato nicht hin. Und von daher schockt mich diese Studie nicht. Ja, wir können diesen Podcast an dieser Stelle beenden und die Osteopathie einstampfen und uns nicht mehr wieder damit beschäftigen, machen eine Lehre zum Maurer und dann haben wir hinterher was Solides, was
da hast du was Solides,
wo wir drauf aufbauen können. Oder wir rudern einfach weiter und nehmen es erstmal so hin, wie es halt ist.
Ja, genau. Ich finde es ganz interessant, meine Selbstbeobachtung, wie ich mich durch sowas beeinflusst sehe. Ich bin ja mit dem Thema Kranio auf und ab, manisch-depressiv könnte man beinahe sagen. Manchmal aufgehypt, manchmal wieder sehr ernüchtert, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil mich sowas beeinflusst. Also ich lese ja ganz gerne mal die ein oder andere Studie und so und lasse mich dadurch auch durchaus beeinflussen. Und das merke ich halt. Also als dieses Review damals kam, 2019, dachte ich so, wow, krass und so, weil ich kannte auch einige der Studien, die da analysiert wurden und dachte dann, ja, krass, okay, ja, wir können doch was damit erreichen, mit dieser Methode so. Und dann, so, wenn das wiederum kritisch wurde, dann habe ich wieder gemeint, ah, okay, das hat einen direkten Einfluss auf meine gefühlte Wirksamkeit in der Behandlung. Ne? Also ich merke, wie stark ich beeinflussbar bin von äußeren Faktoren. Teilweise halt. Ne? Also das ist jetzt nicht alles so. Ich bin ja nicht völlig abhängig von der Evidenz. Aber das ist so eins von mehreren Sachen, die da definitiv mit reinspielen. Und wir haben es schon häufiger gesagt und das kann man euch nochmal betonen, Vertrauen in die Skills zu haben, unsere eigenen Hände oder unsere eigenen Fähigkeiten, mit den Techniken, Herangehensweisen oder auch was auch immer, wie man das nennen möchte, ist absolut wichtig. So, das macht sehr viel aus von der Zufriedenheit für mich als Behandler, aber halt eben auch vom Effekt, von Effizienz für die Behandlung her.
Und korreliert denn das Outcome für deine PatientInnen auch damit, wie du dich fühlst? Also nimmst du das so wahr dann auch tatsächlich?
Ja, natürlich, das ist vielen, vielen Faktoren auch unterlegen, aber ich würde sagen, ja, das tut es, ja. Wir alle kennen die Happenings, man hat eine Behandlung gemacht, wo man irgendwie denkt, ah, okay, das war jetzt wirklich keine so besonders gute Behandlung, da habe ich jetzt irgendwie hier so einen Stiefel durchgezogen, ein paar Triggerbänder hier, ein bisschen da was gelöst, am Ende nochmal 5 Minuten Parasympathikus angeregt, so ungefähr. Wo ich hinterher beinahe schlechtes Gewissen hatte, dass ich dachte, okay, du musst jetzt hier nochmal ein bisschen individueller kommen. Und dann kommen die Patienten wieder und sagen, ah, das letzte Mal, das war richtig gut. Und du dachtest, oh, okay. So, das habe ich dann auch schon häufiger erlebt. Also es ist nicht immer so, dass man, wenn man jetzt mit der vollen Aufmerksamkeit 100% dabei ist und denkt, man brennt das osteopathische Feuerwerk ab, dass das immer gleich richtig gut zündet, sondern manchmal sind es auch, was auch immer für Effekte, die da halt im großen Stil mit reinspielen.
Ja, richtig. Genau. Genau dieses Thema haben wir. Ich glaube, dass wir viel Wahrheit in unseren Händen und in unseren Köpfen haben, aber es nicht gut auf Papier bringen können. Und da stehen wir wieder an dem Dilemma, an dem wir so häufig stehen. Und auch da gibt es ja da gibt es ja auch viel Papier drüber, das unser Dilemma beschreibt in der Osteopathie.
Ja, das stimmt. Wo wir zum Hauptthema kommen könnten, nicht wahr? Wir haben uns vor ein paar Folgen schon mal dem Thema des anatomischen Possibilismus gewidmet. Und heute wollen wir uns einem Artikel widmen, der eigentlich schon ein bisschen länger draus ist, also seit einem Jahr, über einem Jahr. Und der für recht viel Furore gesorgt hat, zumindest in einer bestimmten Schicht an Osteopathen. Und der Artikel heißt What's Wrong with Osteopathy? Was stimmt nicht mit der Osteopathie? Von Oliver P. Thompson, seines Zeichens Professor für Osteopathie in London. Ja, alle, die schon mal zugehört haben, wissen, dass das eine interessante Figur ist, dieser Oliver Thompson. Eigentlich...
Ja,
nicht negativ gemeint, nicht gemeint. Genau, ist nicht nur von ihm, es ist auch von Andrew Macmillan, die haben das zu zweit koordiniert und einer von drei, relativ würde ich jetzt mal sagen, großen Artikeln, die sehr kritisch mit der Osteopathie umgehen und deswegen nicht bei jedem gut angekommen sind, das muss man sagen. Und wir kommen ziemlich spät auf die Party, wir wollen uns nämlich dem Thema auch nochmal widmen in dieser Folge, weil es halt immer, es ist schon brandaktuell und es passt halt auch ganz gut rein, passt auch mehr oder weniger jetzt nochmal wieder zu dem Kranio-Review, was ja, nicht so schön ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Du hast den Artikel auch gelesen. Was hast du da so draus mitgenommen?
Also am Ende des Tages nicht viel Neues, muss ich sagen. Ein paar neue Fachworte, mit denen darum gehandelt wurde. So als da wäre der Biomedikalismus, also die maschinistische Sicht auf den Menschen. Ja. Einer der großen Kritikpunkte dieses Artikels, die besagt, wir Osteopathen schauen zu sehr auf Chemie, Biomechanik und anatomische Strukturen und vernachlässigen psychosoziale Aspekte in unserer Behandlung komplett. Und das wird dem Individuum oder dem Menschen nicht gerecht in seiner Individualität. Und somit dürfen wir uns eigentlich nicht auf die Fahne schreiben, dass wir den Menschen in seiner Ganzheit betrachten, weil wir das de facto nicht ganz tun, weil wir diese kognitiven und psychologischen Themen nur am Rande mit einfließen lassen. Und muss ich sagen, hat er mit Recht. Bin ich nicht drin ausgebildet, psychologisch zu agieren. Küchenpsychologisch ist jeder Patient mit betreut und genießt und schätzt das auch. Und es passiert ja ganz viel unausgesprochen auf verschiedensten Ebenen, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen.
Ja.
Was wir gar nicht so beschreiben können, einfach im menschlichen Austausch, im Kontakt, Hand auf Körper und in dem Freiraum, dass der Mensch sich mal mit seinen Problemen äußern kann und abgeholt wird und gesehen wird. Und ich glaube, dass wir in der Osteopathie da ein Feeling für haben und auch viele Menschen damit arbeiten, das aufzunehmen oder wahrzunehmen und therapeutisch für sich zu nutzen. Aber wir haben da gar keine einheitliche Sprache für, was Richtig. Da passiert und wie wir das ansprechen. Und demnach passiert das einfach so im Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch ein großes Fragezeichen, Ärgernis und Dilemma für die nachkommende Generation Studentinnen und Studenten, die einfach noch nicht die Erfahrung haben, wie bestimmte Menschen reagieren und wie interessant es auch ist, einen Menschen während einer Behandlung zu beobachten, wie er oder sie sich auf emotionaler, psychischer Ebene entwickelt vielleicht. Und es ist jetzt die Frage, können wir das überhaupt deklinieren und begreifbar machen, definieren, oder ist das einfach das, was du vielleicht mal als Magie oder Spiritualität oder als Magic bezeichnest und im Hintergrund läuft? Für mich wäre es eher Letzteres und damit bin ich eigentlich zufrieden, aber das ist das große Dilemma für die Menschen, die die Osteopathie einfach fundamental als Säule in den Boden rammen wollen und gegen alle Wettereinflüsse und Kritiken standhaft machen wollen. Das fehlt tatsächlich und es ist für mich nahezu nicht beschreibbar zu machen. Ich bin gespannt, ob es da irgendwann mal einen hellen Geist gibt, der das alles formulieren kann und wir uns auf das einigen können.
Ja, da sprichst du genau ein Problem an, was ich mit dem Artikel so ein bisschen habe. Es wird halt immer darauf rumgehackt, dass wir ja nur auf dieser biomechanischen Ebene unterwegs seien. Und das stimmt natürlich, ne? Gerade dieser anatomische Possibilismus, den ja übrigens auch hier in diesem Artikel als anatomischen Anything-Goism, also anatomisch geht alles klar mäßig, so ungefähr bezeichnet. Das ist auch eine tolle Wortschöpfung. Dass er quasi so behauptet, es würde sich wirklich nur darauf beruhen. Und es wird mir aus meiner Sicht beinahe ein bisschen zu viel darauf rumgeritten, dass wir ja auch eben diese andere Sphäre haben im Sinne von Schmerzaufklärung, Glaubenssätze, was gibt es da halt noch so, Erwartungshaltung der Patienten, dass wir da halt eben nicht so diesen sehr stark gestrickten Rahmen haben, dass wir ganz genau wissen, was wir da machen. Ich behaupte aber, ähnlich wie du es eben gesagt hast, dass wir das halt schon im großen Stil machen, ne? So quasi für mich wäre das Schlagwort da Empathie. Und das bringen halt die meisten Leute mit auf eine Art und Weise oder entwickeln es, die Leute da halt abzuholen mit was auch immer. Und ich glaube halt wirklich, dass ein großer Teil des positiven Effekts und das, was halt zum Beispiel diese Forschungsgruppe von Thompson auch möchte, diese Schmerzaufklärung, Glaubenssätze und so weiter und so fort, therapeutisches Bündnis, dass das auf eine Art und Weise schon echt deutlich mehr passiert, als das so nach außen getragen wird, ne? Weil es halt eben nicht in der Profession so verankert ist. Ne? Auch wenn es explizit nicht irgendwie gesagt wird, okay, wir machen jetzt hier eine psychische Aufklärung oder wir berücksichtigen jetzt mit A, B, C die psychische Sphäre des biopsychosozialen Modells, so ungefähr. Ne? Das ärgert mich so ein bisschen daran. Was heißt ärgert mich, aber das finde ich halt immer so ein bisschen, wird dem nicht gerecht, was wir halt hier eigentlich machen. Ne?
Ja, also es ist ja ein Artikel, der den Finger absolut abermals in unsere Wunde legt und uns aufzeigt, dass wir einfach losgeritten sind in alle Himmelsrichtungen und ja. Jeder macht so sein Ding und jeder macht seine Erfahrung und entwickelt das für sich individuell weiter. Aber die Osteopathie, die ich an meinem Menschen anwende und du an deinem Menschen anwende, ist ja auch immer das Universum und die Realität, die wir zwei dann jeweils vorfinden. Es ist nun mal keine Tablette, die wir aus der Dose holen, die schon millionenfach woanders rausgeholt wurde. Und selbst da gibt es ja ganz individuelle Behandlungsreaktionen und Nebenwirkungen, obwohl das Präparat und die Anwendung eigentlich immer die gleiche ist. Was ja abermals wieder zeigt, dass wir schon irgendwie als Gattung Mensch uns den Naturgesetzen ausgesetzt sehen und einigermaßen ähnlich funktionieren, aber jeder Mensch einfach auch verdammt nochmal nicht in irgendein Korsett oder in eine als Maschine gesehene Welt gestopft werden kann. Und ich muss gerade daran denken an Still, der als One-Man-Show gestartet ist und sich dann seine Schülerinnen und Schüler rangezüchtet hat, die dann weltweit über den Planeten sich weiterentwickelt haben und auch neue Strömungen kreiert haben, wie Sutherland oder wie Baral und alle anderen möglichen auch. Und das Ganze hat dann wiederum auf die große ganze Osteopathie abgefärbt. Also das ist Teil unserer DNA in der Osteopathie. Und ich weigere mich, das jetzt alles über Bord zu werfen, weil ich tagtäglich Menschen damit sehr gut helfen kann. Dennoch verstehe ich ja abermals das Dilemma, dass es so ein bisschen Wild West ist und jeder macht das, was er für richtig hält und hat mit seinen Themen Erfolg. Es wird aber auch immer und überall postuliert, viele Wege führen nach Rom. Jeder Osteopath und jede Osteopathin wird seine individuelle Herangehensweise und seinen Schlüssel, wie er an diesen Menschen oder an das Problem kommt, selber finden. Und da haben wir wieder einen anderen Punkt, der in diesem Artikel bezeichnet wird, ganz konkret mit dem schönen Wort Monointervenismus. Interventionismus sozusagen. Was beschreibt, dass wir als Therapeuten häufig auch One-Trick-Ponys sind. Meine Kolleginnen und Kollegen, ein paar Straßen weiter, die konzentrieren sich auf kraniosakrale Therapie. Ich bin eher der Faszienbehandler und der Nächste fängt an, Sportelemente mit in die Behandlung reinzunehmen. Und wir alle haben das gleiche Ziel, den gleichen Wunsch, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst den Menschen zu helfen. Und das Outcome ist subjektiv häufig gut und gleich, aber wir werden ja auch individuell von unterschiedlichen Menschengruppen konsultiert und züchten uns auch so einen Stamm an Patienten ran, die genau das suchen, was wir unter unserer Osteopathie verstehen. Und
Das Thema hatten wir schon häufiger und das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das auf jeden Fall ist. Dennoch, also mit dieser ganzen Weilt hat recht und N gleich 1 und so, das ist natürlich das, unser tägliches Business so. Jeder Patient ist wichtig so ungefähr, für den ist die ihm hilft, der Gott vielleicht oder halt einfach die große Hilfe. Aber es geht ja hier auch um ein bisschen was Größeres. Es geht ja auch um die ganze Profession der Osteopathie. Wie verkaufen wir uns nach außen? Oder wie sind wir eine Philosophie? Sind wir eine Kunst? Sind wir irgendein spirituelles Gedöns? Oder sind wir eine Wissenschaft? Da hapert's dran. Und Ich habe die letzte Zeit immer mit einigen Leuten gesprochen und ja, es gibt einige Leute, die sagen, Osteopathie ist auf dem absteigenden Ast. So.
Okay. Ja, kommen die auch aus der Ecke oder?
Die kommen mitten aus unserer Szene, also mitten unter uns.
Okay.
Ja, na klar, kann jetzt jeder sagen, ey, meine Praxis läuft und so. Ja, geil, meine Praxis läuft auch, danke so, ne? Aber was ist das große Ganze so, ne? Noch bezuschussen die Krankenkassen alles? Was ist jetzt irgendwie in 3 Jahren, wenn die gesagt werden, ja, die wissenschaftliche Basis, wir haben es verpasst, halt da vernünftige Wissenschaft zu machen und dann zack, zappenduster. Oder wie wir es in anderen Ländern sehen, Sachen wie Viszerale wird aus dem Lehrplan gestrichen, Kraniosakrale wird aus den Lehrplänen gestrichen, bleibt nur noch halt das Gedügel an den Gelenken übrig, so ungefähr. Ferne, der Rest wird nicht mehr gelehrt. Ist de facto so passiert in unseren Nachbarländern. Und wenn wir uns das Fäustchen lachen und sagen, ja, ich kann machen, was ich will, ich bin hier Heilpraktiker oder ich bin Arzt und ich kann alles Mögliche machen. Während halt in zum Beispiel Großbritannien, wenn jetzt jemand kommt, können sie, ich habe gehört, Osteopathie wirkt bei Dranginkontinenz oder irgendwer hat mir mal erzählt, ich könnte es mal probieren, mit meiner Nasennebenhöhlenentzündung zum Osteopathen zu gehen. Geht das? In einigen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, muss man solche Leute wegschicken, so, weil das halt reguliert ist und weil das halt irgendwie auch auf gewissen Sachen beruht, zum Beispiel auf Studienlage auch so, ne? Und ja, ne? Solche Fragen möchte dieser Artikel nämlich aufwerfen, so, ne? Was müssen wir uns einmal umkrempeln? Was brauchen wir so, ne? Ist es halt okay, wenn wir seit 130 Jahren oder na gut, das stimmt nicht, seit 90 Jahren immer die Prinzipien von Sutherland nochmal neu rausballern und sagen, ja, das ist so, ne? Also es gibt zwar vielleicht was Neues oder das ist halt total überhaupt nicht plausibel, aber wir nutzen jetzt einfach so diese 5 Mechanismen, die da halt irgendwie von Liquor und Dura und so weiter. Ist egal, ob es das jetzt Quatsch ist, aber wir unterrichten es einfach weiter, so lange, bis es halt irgendwann nicht mehr geht, ne?
Ne? Ja, good point. Ist die Frage, inwieweit ein Therapeut wirklich an der Subvention von Krankenkassen hängt, wirtschaftlich und inhaltlich.
So sollte man seine Praxis nicht aufstellen, so. Ne? Aber wir wissen ja auch, es gibt immer mehr neue Osteopathen, die auf den Markt strömen, die haben es immer schwieriger, Fuß zu fassen, ne? Dass du da erstmal eine Patientin-Klientel herangeschafft hast, die dir vertrauen und die investieren möchten, monetär, in ihre körperliche Gesundheit durch Osteopathie. Und dann wird halt Osteopathie auch der Artikel, wie ich finde, der ist ja sehr kritisch und manche Sachen finde ich nicht so toll, aber vieles daran finde ich einfach auch gut. So, und der ist ja an sich, die wollen ja die Osteopathie auch voranbringen. So,
ja, oder? Ja, klar.
Und da gibt es aber auch genug Leute, die die Osteopathie nicht voranbringen wollen, sondern die keine Chance auslassen, auf die Osteopathie die mit Schmutz zu bewerfen. So, ne? Und so jetzt in der Social Media Bubble, die natürlich nicht die Realität widerspiegelt, aber da wird das ja von gewissen Seiten, ne, von Physios, von teilweise Ärzten und so weiter im großen Stil auch gemacht. Und das findet viele Anhänger. So, und immer wieder.
Es ist
zu sagen,
die Frage, ja, inwieweit jeder vor seiner eigenen Tür eigentlich mal fegen sollte, weil natürlich auch orthopädische und physiotherapeutische.
Wenn ich dich wieder unterbreche, aber da sind wir wieder bei diesem Whataboutism, ne? Dieses neue Social Media Sprech, das ja, aber was ist denn mit denen, ne? Die machen es ja nicht besser. Du hast ja recht, Dennis. Die machen es ja auch nicht besser, ne? Aber wobei einige Professionen haben es ja so ein bisschen geschafft, so die Psychologie, die Psychotherapie hat sich ja auch zu einer Profession entwickelt, ne? Fest verankert in der Gesellschaft, fast weltweit so. Ja, in der Physio läuft es auch echt nicht toll. Da gibt es auch diverse Probleme, die sollten auch mal vor der eigenen Tür fegen. So, das kennen wir innen und auswendig.
Die haben aber eine andere Basis, ein anderes Fundament.
Die haben das ist eine schon andere Basis.
Das ist schon richtig. Genau. Am Ende deine und meine Basis und Legitimation, das tagtäglich zu tun, was wir tun, ist der Heilpraktiker. Und ob wir das jetzt Osteopathie nennen oder manuelle Therapie oder Körpertherapie, das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Also ich sehe mich jetzt noch nicht fundamental in meinem Beruf gefährdet, aber ich verstehe den Punkt, dass wenn wir jetzt irgendwann nicht liefern, dass wir dann schnell in die Esoterik-Ecke gepackt werden und gegebenenfalls sogar auch gesetzlich das Ganze ein bisschen weiter limitiert wird oder verboten wird oder eingeschränkt wird, weil es vielleicht nicht klappt und funktioniert. Also so wie es jetzt mit der Homöopathie zumindest von der Bezuschussung passiert und oder passiert ist. Für mich persönlich ändert es inhaltlich jetzt in meinem Handeln erstmal nichts, aber ich verstehe das Dilemma, dass wir sind immer wieder an dem Punkt, werden wir jetzt professioneller, stehen wir jetzt bald, dürfen wir uns wirklich Osteopath nennen oder sind wir immer noch die Heilpraktiker mit Behandlungsschwerpunkt Osteopathie? Und da fehlt es einfach noch an Basisforschung und an Studien, wenn wir bei diesem Game mitmachen wollen. So, ne? Und dann ist es immer wieder die Frage, sind wir jetzt die Gurus und Spiri-Onkel? Was macht die, Whataboutism, was macht die Chiropraktik? Wie sind da die Studien und die Outcomes auch alles immer verheerend? Das Quaddeln beim Orthopäden oder die Elektrotherapie in der Physiotherapie. Also es gibt Dinge, die auch wahnsinnig starke und scharfe Stürme schon ewig überstanden haben und heute immer noch angewendet werden und auch immer noch auf dem Lehrplan stehen. Und ich kann da nicht in die Glaskugel blicken und sagen, so oder so wird es kommen. Aber nee. Diese Artikel sind immer wieder Scharfsteller und interessante und wichtige Punkte, um sich mit dem auseinanderzusetzen, kritisch, was wir da eigentlich den ganzen Tag so tun.
Ja, auf jeden Fall. Naja, wenn du mich fragst, bräuchte sich jetzt eigentlich nichts ändern, weil läuft bei mir so ungefähr. Ne? So, ne? Ich bin Heilpraktiker, machen, was ich will. Wir sind 7 Osteopathen bei uns in der Praxis, läuft bombig so, könnte genauso bleiben. Ja. Aber puh, ne? Wer weiß, wenn das irgendwann mal mit der deutschen Regulierungswut reguliert wird und dann Salam alaikum, dann ist das Thema vielleicht durch so.
Ja. Mir hat jetzt ein Lehrer gesagt, dass das Land Schleswig-Holstein in Zukunft ab nächstem Jahr die Heilpraktikerleistung streichen wird.
Von der Beihilfe wahrscheinlich.
Von der Beihilfe,
genau. In Hamburg bereits geschehen, nicht wahr?
So ist es. Ja. Gut, dass du in Niedersachsen unterwegs bist.
Genau, wie gesagt, aus meiner Sicht braucht sich gar nichts ändern, läuft ja so ungefähr. Ne? Aber währenddessen einige den Abgesang auf die Osteopathie anstimmen. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel und es werden einfach mal ein paar Fachworte mit reingebracht, also die mir jetzt vorher noch nicht so über den Weg gelaufen sind, das finde ich ganz cool. Und aber das Ding ist, so eine richtige Lösung bietet das Ganze ja auch nicht an. Es ist, man müsste mal, man könnte, und wenn wir in die Richtung gehen, dann wird es vielleicht mal was, aber so eine richtige konkrete Handlungsanweisung fehlt mir da jetzt auch so ein bisschen, muss
ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich daran habe. In der letzten Folge über den anatomischen Possibilismus hatten wir das ja auch schon angeteasert, dass auch gedacht wurde oder vielleicht geplant wurde, auch da mal Artikel herauszubringen, was denn halt gut an der Osteopathie ist und was wir halt vielleicht verstärkt nutzen sollten anstelle der alten Strukturen. So ein paar Lichtblicke kommen so ein bisschen durch, was ich am Artikel ganz gut finde. Und zwar hat er auch so diese Phänomenologie hervorgehoben, die meines Wissens nach halt auch schon immer in der Osteopathie verankert war, so durch Still so ein bisschen, dass man, also der Artikel ist ein bisschen, der Begriff Phänomenologie ist so ein bisschen schwierig zu fassen, aber man könnte es so irgendwie so ausdrücken, dass das, was halt wahrgenommen wird, individuell eine gewisse Wahrheit bringt und so irgendwie und auch so Sachen, die jetzt nicht von außen mit dem Lineal messbar sind, halt eben auch wahr sein können, ne? Wo wir genau halt bei der Erfahrung, bei dem Erleben des Patienten sind. Der oder diejenige mit Schmerz ist ja der einzige Mensch auf der Welt, der den Schmerz wahrnehmen kann. Das können wir von außen ja versuchen, irgendwie zu messen mit Hirnströmen, mit irgendwie VHS-Skala oder so weiter. Aber das Phänomen der Beschwerden so, ne, das ist ja nur bei einem Menschen halt irgendwie möglich. Und da auf so dieser sehr subtilen Ebene zu arbeiten mit dieser Phänomenologie, das ist aus meiner Sicht definitiv eine Stärke in der Osteopathie, die man noch ein bisschen mehr ausbauen könnte. Und das finde ich schon ganz gut, dass das so mit reingebracht wird.
Yes, good point.
Ja, ja. Und was auch teilweise ja schon verlangt wird, Kritikpunkt oder einer der fünf großen Kritikpunkte in dem Artikel ist so diese Behandlerzentriertheit, ne? Hm. Und das haben wir auch schon häufiger hier eingeworfen, dass wir es ein bisschen schwierig finden, wenn jetzt der Osteopath sagt, ja, der Rhythmus, der war vorher durcheinander und jetzt läuft der bombig, so, ne, ich finde nichts mehr. Probleme sind aber noch dieselben, so gesprochen. Das finde ich nach wie vor ist ein Problem. Und da finde ich ein bisschen mehr Patientenzentriertheit. Den Begriff gibt es ja seit langem in den Therapieberufen oder Klientenzentriertheit oder halt sowas wie ein therapeutisches Bündnis. Ob man jetzt genau diesen Begriff nimmt oder halt einfach auch sagt, okay, Patient, Patientin wird halt mit in den Entscheidungsprozess mit eingebunden. Das tun ja viele Menschen auch schon so, ne? Oder halt eben dadurch, dass wir halt auch noch ein paar Tipps haben oder halt irgendwie aufklären über Schmerzprozesse, da holen wir die Leute ja auch schon ein bisschen mit rein. So dieses reine von ich bin der Typ, so ich bin die Typin, so ich, du kommst hierher, ich mach dich wieder gerade. Da dürften wir uns auf jeden Fall schon ein bisschen von entfernt haben. Ist so zumindest meine Meinung, dass wir halt mehr so Proaktivität fördern, fordern, Patienten mit einbeziehen oder halt irgendwie aufklären zwischendurch. Da bin ich der Meinung, das ist schon ein paar Schritte vorangegangen.
Ja, sollte aber auch ehrlicherweise Standard in einer Behandlung sein. Also wir hatten über diese Geschichten gesprochen, wo der Patient auf der Bank liegt und der Guru kommt rein und fragt nicht, worum es geht, fängt an zu behandeln und ohne ein Wort zu sagen, geht er dann wieder. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei.
Meinst du? Also ich denke auch, das hat sich schon definitiv positiv entwickelt, aber da gibt's auch noch genug, was in der Richtung so läuft.
Und viele Therapeutinnen und Therapeuten haben halt auch noch ein individuelles Interessensgebiet oder auch noch ein paar Skills aus bestimmten sportlichen Bereichen oder psychologischen Themen oder einfach Basiswissen in schulmedizinischen Themen, die sie immer wieder auch mit einbringen. Und das gehört einfach auch in die gute Patientenversorgung mit, eine gewisse Hausaufgabe mitzugeben, Ausblick mitzugeben und ein bisschen erklären zu können, warum man X oder Y gemacht hat. Und da lasse ich auch immer mal wieder Studienwissen mit einfließen. Aber das ist auch so ein bisschen, das kann auch gefährlich sein, so, ne? Also
ja, schon, ne?
Nur weil ich jetzt gelesen habe, irgendwo in der Studie steht das so und ich habe das angewendet, ist das jetzt auch so? Da sind wir auch wieder beim Punkt aus dem Artikel, wo kritisch gesagt wird, diese ganzen Mechanismen und die Theorie dahinter ist äußerst schwach und auf sehr wackeligen Beinen und wird gerne so hingelegt, wie es gerade für einen passt. Tue ich auch, aber es klappt dann auch irgendwie. Ob es jetzt wirklich dieser Mechanismus ist, das sei mal dahingestellt, aber wenn ich mit ruhigem Gewissen und nach bestem Wissen das erkläre, was Patient meiner Meinung nach hat, fühlt Patient sich gut aufgehoben, abgeholt und hat ein Verständnis. Wenn das Verständnis nicht da ist, gibt es hoffentlich eine kritische Rückfrage. Aber wenn ein Patient sich gehört fühlt und wahrgenommen fühlt und eine Idee hat, was da im Körper passiert, das ist, glaube ich, ein Riesenhebel, ein riesentherapeutischer Effekt, der auch einen Großteil unseres Behandlungserfolges ausmacht. Und es würde jetzt dem Menschen nicht gut tun oder ihm sogar schaden, wenn ich das nicht nutze. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt wirklich hundertprozentig weiß, ob es jetzt wirklich auch tatsächlich so ist, wie ich es mir vorstelle. Kannst du mir da folgen?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, du meinst das, oder ich habe so verstanden, dass wir uns keinen Gefallen tun würden, vor allen Dingen unseren Patienten auch nicht, wenn wir nur so eine Kochbuchmedizin machen würden. Ne? Das ist ja so der Kritikpunkt, der häufig dann angebracht wird, wenn es um evidenzbasierte Praxis geht, irgendwie, dass man nicht verstehen soll, dass man halt einfach nur das macht, was in Studie AY, was ich da aus dem Abstract rausgelesen habe, ohne den Artikel ganz zu lesen, dass ich dann denke, ja, ich mache jetzt halt irgendwie hier die eine Technik und wird schon helfen und ciao. So. Mhm. Das, die Richtung sollte es nicht gehen und das sieht man ja aber durchaus auch mal, dass das auch schon teilweise solche Formen dann annimmt irgendwie, ne? Dass halt irgendwie alles andere eingestampft wird. Ja, genau. Das aus meiner Sicht wäre auch ein großer Fehler.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal auf die Demografie und auf die Entwicklung der Medizin im Allgemeinen. Wir sind sowieso darauf angewiesen, dass irgendwelche Hansel sich mit irgendwelchen Menschen in Zukunft auseinandersetzen werden und müssen medizinisch. Wir haben einen krassen Notstand an medizinischem Personal und ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir alle mit einem Wisch so beiseite gelegt werden oder abgekanzelt werden und es dann heißt, jetzt machen nur noch diese drei Leute Medizin. Das können wir uns einfach leider de facto nicht leisten. Und selbst wenn es verboten werden würde, würde irgendwo im Hinterzimmer durch Mund-zu-Mund-Propaganda gesagt, geh mal dahin, bei dem Karl-Heinz in der Garage, der hat da so ein Gerät, der knackt dann dreimal und dann kannst du wieder laufen. Das gab es immer in der Geschichte der Menschheit und das wird es auch weiterhin geben. Und ich glaube, wir tun uns in manchen Bereichen keinen Gefallen damit, uns den ganzen Tag immer selbst zu kasteien und zu versuchen, alle auf ein Boot und einen Dampfer zu holen. Ich würde mir wünschen, dass es halt ein bisschen individuell bleibt. Ich verstehe all die Probleme und ich verstehe auch, dass es gefährlich ist, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht und da Osteopathie drauf pinselt. Das verstehe ich komplett. Und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, wo ich sagen würde, Alter, lass das doch oder das ist doch völliger Schwachsinn, den du da machst. Aber ja, wenn es dem Menschen, der das haben möchte, vielleicht gefällt oder hilft, ist es gut. Wenn nicht, ist es schlecht. So. Mhm. Ich habe einen Patienten, der kam jetzt mit Mittelfußschmerzen zu mir, weil er auf einen Stein getreten ist mit seinen Barfußschuhen und hatte Schmerzen am fünften, also am äußeren, an der äußeren Fußkante und war damit beim Orthopäden und der Orthopäde hat das Großzehengrundgelenk durchbewegt und gesagt, er hat Plattfüße und er kriegt Einlagen und ist dann wieder rausgegangen. Und ja. Das kann, also da kann mir keiner erzählen, dass das dass das vom Standardverfahren her dem Menschen gerecht wird und dass das wirklich das Nonplusultra der Medizin ist. Also wir müssen alle demütig bleiben, müssen uns alle verbessern und haben eine Menge zu tun. Aber es gibt auch schon ein paar Sachen, die ganz gut funktionieren. So.
Ja. Mich würde ja wirklich mal interessieren, was der Professor Oliver Thompson halt eben für positive Sachen hervorheben würde. Und ich habe beschlossen, ich werde ihm mal eine Anfrage schreiben, ob er mal zum Interview kommen möchte bei uns in dem Podcast. So. Hier werde ich mal schön ChatGPT bemühen, mir eine englische Interview-Anfrage zusammenzuschmieren. Mal gucken, ob er dafür offen ist. Ich weiß, dass er durchaus auch schon mal mit Leuten gesprochen hat. Weil, also unter anderem jetzt nicht nur für die Osteopathie, aber auch die Frage ist ja, er ist ja Professor für Osteopathie, einer der wenigen, die wir in Europa haben. Er hat auch Forschungsgelder. Frage, warum macht er halt solche qualitative Forschung oder halt haut solche Artikel raus? Also ich kann mir gut vorstellen, warum. Ich finde es auch nicht verkehrt. Aber warum nutzen die Forschungsgelder nicht, um halt auch vernünftige Wissenschaft zu machen? Also halt klinische Studien so ungefähr, ne? Nicht nur so Fragebögen, qualitative Studien und so. Und er ist ja auch Praktiker, hat ja eine eigene Praxis. So, ne? Also irgendwas wird er da ja wohl machen. So, und auf der Praxis-Website steht auch drauf, effektive Behandlung bei Rückenschmerzen und Ischias. Also es wird ja irgendwas Positives dran geben, so ungefähr. Mhm. Das würde mich halt auch mal interessieren. Anstelle jetzt diese drei Artikel, die alle tendenziell, also kritisch definitiv und dann halt auch tendenziell, ja, negativ sind so, ne? Und dann plus neben den Artikeln, die jetzt ja auch dann auf ein wissenschaftliches Forum treffen, auch noch Social Media, wo dann halt eben auch ähnlich wie bei uns ein bisschen Augenzwinkern, ein bisschen Humor mit reinkommt und halt eben auch ganz schnell, wie das heutzutage ist, auch Negativität. So. Mhm. Na, da würde mich doch mal ein bisschen das positive Outcome interessieren.
So.
Wir werden gewahr werden, ob sich der Kollege traut. mit mir eine Diskussion zu führen, beziehungsweise ich will ja auch gar nicht großartig diskutieren, sondern halt einfach so ein paar. Wir wollen ja von unseren Interviewgästen wollen wir halt einfach gerne die Sichtweisen wahrnehmen. Ne? Also nach 3 Jahren Podcast bin ich genauso dumm wie vorher, was Osteopathie ist, was Osteopathie nicht ist. Es ist ein bunter Strauß an Vielfalt, das weiß ich auf jeden Fall. Aber sonst sind wir schlauer geworden, Dennis, in diesen 3 Jahren? Ich weiß nicht so recht.
Also, ich glaube, das sickert so ein und es ist immer wieder gut, die Themen wieder anzusprechen und sie wieder hervorzubringen. Ich merke in meiner Arbeit oder in meinem Verständnis für meinen Beruf, dadurch, dass wir immer darüber quatschen, was gerade so abgeht, dass ich das Gefühl habe, es wälzt sich immer weiter um und es entwickelt sich im Kopf weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich radikal eine Rechtskurve genommen habe, wo eigentlich auch eine Linkskurve hätte sein können. Ich glaube schon, dass das was mit mir macht und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern was macht, was wir hier so bereden, und wir sind ja auch streitbar und wir regen zu Diskussionen an und tragen ein Mikro Teil dazu bei, dass wir weiter in der Diskussion bleiben. Aber dass du nicht viel schlauer werden kannst, das war uns ja eigentlich schon beim Antritt dieses Podcasts vor 3 Jahren. Das war uns ja schon klar.
Gehirnzellen werden nicht mehr, angeblich.
Die werden nicht mehr,
das okay.
Ist richtig. Alright, kurzes Break.
Zeit für ein Päuschen.
Yes. Bis gleich.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken, und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
All right, back on track. Frisch aus der Pause geht es weiter mit unseren Funny-Rubriken. Und wir haben heute mal wieder eine Top 5, Top 3 von Themen zusammengetragen, die uns in unserer osteopathischen oder in unserer therapeutischen Welt begegnen. Und heute geht es mal um die Patientengeschenke, die wir den ganzen Tag oder in unserer Karriere jeweils so erhalten haben. Immer wieder interessant, dass Menschen sich außergewöhnlich bedanken wollen für das, was wir so leisten und was diese Menschen sich dann auch einfallen lassen dazu. Ich habe in meiner Karriere durchaus einige Geschenke schon erhalten. Als Physiotherapeut spannenderweise mehr als Osteopath. Ich glaube, das hängt unter anderem auch daran, dass man als Physiotherapeut mit Menschen mit chronischen Behandlungsbildern einfach die Leute regelmäßiger trifft und da schon ein engeres zwischenmenschliches Band auch entsteht, was die Leute dazu veranlasst, sich was einfallen zu lassen. Als Osteopath dippt man meistens mal hier und mal da rein und es ist de facto auch häufig ein bisschen kostenintensiver und ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen sich dann auch dass sie sagen, da ist meine Liebe dann auch abgegolten mit monetär. Auf jeden Fall gab es in meiner Vergangenheit schon witzige Dinge, die ich bekommen habe. Wie sieht's bei dir aus, Klaas? Kriegst du überhaupt was geschenkt oder kriegst du die Peitsche oder Rute?
Auf jeden Fall habe ich früher auch mehr bekommen. Das ist auch meine Beobachtung dazu. Erstens, es wird eh schon Geld ausgegeben. Zweitens, als Physio damals waren wir ja auch beide noch ein bisschen jünger, so, ne? Wenn du ein bisschen jünger bist, dann kriegst du eher nochmal was zugesteckt, so. Und auch, weil halt allen bekannt ist, dass Physios arme Schlucker sind, so. Deswegen wird da auch ganz gerne nochmal das Portemonnaie aufgemacht. Und ich möchte mal hier festhalten, ich habe noch nie ein Geschenk angenommen. So.
Compliance, ja.
Kann natürlich auch nicht völlig frei berichten, aber.
Ja. Okay, interessant. Okay. Ja, ich fange mal an. Also, und zwar weiß ich noch, als Physio gab es dann immer so zur Weihnachtszeit oder so, gibt es dann meistens irgendwie Schokolade oder Pralinen. Und in der Praxis, in der ich, bevor ich Osteopath wurde, gearbeitet habe, hatten wir halt schon wirklich einen hohen Schnitt an alten Menschen. Und meistens war es die Merci-Packung, die geschenkt wurde, aber auch gerne Mancherie mit der Piemont-Kirsche. Und alle Kolleginnen und Kollegen haben es gehasst. Und ich würde es mir nie selber kaufen. Ich nasche aber ganz gerne mal so Mancherie und hatte dann hinterher, ich glaube, ein Jahr hatte ich wirklich 7 Kisten Mancherie in meinem Schrank und habe das ganze halbe Jahr lang Kirschwasser gefüllte Schokopralinen genascht. Da habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang mal richtig abgesahnt.
Nicht schlecht. Wo wir bei dem Thema Alkohol sind, ich hatte mal eine Flasche Whisky geschenkt bekommen, Talisker 10 Jahre von der Insel Skye, westliche Hybriden da. Das hat meine Liebe für Whisky begründet.
Ja, okay.
Muss ich sagen, meine erste Liebe, diese schöne Flasche.
Ich habe auch mal eine Flasche Whisky geschenkt bekommen, die war aber auch schon angebrochen. Und da hieß es, hier, diese Flasche Chivas Regal, die steht schon seit Ewigkeiten bei uns im Schrank. Keiner säuft das mehr, jetzt kriegst du die. Und dann stand die bei mir die ganze Zeit im Schrank. Ich stehe nicht so drauf, aber ja, weiß ich auch noch. Ja, ganz witzig. Andere Story, das war auch schon so ein bisschen so ein versteckter Liebesbeweis, glaube ich. Da habe ich mal von einer Patientin so eine kleine, wirklich grauselige Marmorstatue von irgendeinem, ich sage jetzt mal despektierlich, 1-Euro-Shop bekommen. Das war ein Engel mit Flügeln drauf und dazu eine Flasche Parfum CK1. Und die Dame versuchte auch so ein bisschen anzubändeln, hat sich nach meinem Feierabend auch häufig im Viertel rumgetrieben und ist mir dann ganz zufällig über den Weg gelaufen und so. Ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich das mal rigoros beendet, aber das war auch ein anderes Geschenk, was ich mal bekommen habe, was wirklich witzig war.
Ja, das klingt aber nicht so erbaulich, die Story.
Ja, witzig ist es schon, aber ja, es tut mir leid für die Dame, falls du mir noch zuhörst.
Kannst ja nicht alle Menschen
Ich habe diese Flasche immer noch tatsächlich, also hin und wieder nutze ich das mal, aber ja, whatever.
Immer schön vorher mit 6 Sprühstößen eindieseln vor der Behandlung, voll zu dunsten. Ja, woran ich mich noch erinnere, was ich lustig fand, war Wachteleier, eine 10er Packung Wachteleier geschenkt bekommen. Wir hatten uns darüber unterhalten, sie haben Wachteln zu Hause, fand ich halt total cool. So, die Wachteln esse ich durchaus auch mal, gibt's ja meistens nicht so hier zu kaufen, aber im Frankreich-Urlaub immer gerne auf dem Grill oder in den Backofen. Und auch Wachteleier, es ist ganz nett, kann man zwar nicht so gut in die Pfanne hauen, aber so irgendwie gekocht und dann zum Salat oder so.
Ja, true. Ja. Ich habe jetzt neulich, witzig, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber auch zwei Hühnereier von den selbst gezüchteten Eiern bekommen, die ein bisschen kleiner waren, aber sehr schön frisch und einen sehr dunkelorangenen Dotter hatten. Das war ganz nice. Ich habe mal eine Tüte Schokolade bekommen von einem pensionierten Apotheker, der mir was Gutes tun wollte und sagte, ich lebe hier in der Nähe von Aachen, da gibt's eine Schoko-Industriefirma und da fahre ich jetzt zum Outlet und hast du irgendwelche Wünsche? Und ich bin persönlich nicht so ein riesen Schoko-Fan und habe gesagt, ja, vielen Dank, alles außer Nougat. Nougat stehe ich nicht so drauf. Und er sagte, ja, alles klar, cool. Kam dann nächstes Mal wieder eine riesen Plastiktüte voll mit Zeug und sagte mir dann, hier, Dennis, alles für dich, schenke ich dir. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Zettel gehabt, was du wolltest. Irgendwas mit Nougat habe ich verstanden und ich habe jetzt hier eine ganze Tüte voll Nougat-Schokolade. Und habe ich mich dann artig für bedankt und bin dann durchs Krankenhaus gelaufen und habe das verteilt, ja.
Mhm. Ja. Ansonsten, woran ich mich jetzt gerade noch erinnert habe, weil sich das jetzt jährt, ich bin ja Buchautor und interessanterweise kommen auch manchmal andere Autoren zu mir. Ich weiß nicht, ob das so eine Verbrüderung ist oder Verschwesterung. Die kommen dann und schenken mir halt auch ihre Bücher so irgendwie. Das finde ich auch mal wieder ganz interessant. Und jetzt ist ich, weil vor mehr oder weniger genau 8 Jahren wurde ein Präsident der amerikanischen, der US of A gewählt. Mhm. Und als dann feststand, dass Onkel Trump im Oval Office ist, war mein erster Patient morgens, nachdem das feststand, dass es wirklich soweit ist, war ein Deutsch-Amerikaner, also der hier lebt, und der kam rein morgens, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Okay.
Der meinte dann sowas wie, wir müssen wirklich aufpassen, man muss nur die Leute wählen, dürfen nur wählen, die genug Grips in der Birne haben, so ungefähr. Ja, der war auch Buchautor, hat mir ein interessantes Buch geschenkt, was mich fasziniert hatte. Und jetzt ist es bald wieder soweit. Und ich muss sagen, diese aktuelle US-Wahl fasziniert mich auch ziemlich. Und wenn die Folge erscheint, haben wir vermutlich eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Beziehungsweise steht fest, wer da vielleicht im Rennen ist.
Mhm. True that. Und hat derjenige dir was geschenkt? Nee, das war jetzt nur so ein
Zeitgeschenk. Doch. Nee, sein Buch.
Ah, okay, er hat dir sein Buch geschenkt. Ja. Ah ja, verstehe. Ja, ich habe von einer Patientin mal selbst gestrickte Socken geschenkt bekommen, weiß ich noch. Und die habe ich auch noch heute, die sind auch richtig gut geworden. Und um das Ganze jetzt mal so langsam abzurappen, mein absolutes Highlight war eine geschenkte Wildschweinkeule. Und zwar habe ich einer Patientin mal gesagt, dass ich gerne koche und so weiter und so fort. Und sie sagte, ja, ich habe noch eine Keule zu Hause, die kriege ich nicht mehr weggebraten, hast du Interesse? Und dann kam die da irgendwann mit um die Ecke und da habe ich zu einem Geburtstag dann einen Pulled Pork aus einer Wildschweinkeule gemacht. Das war kam sehr gut an und war tatsächlich eins der Highlight-Geschenke, die ich jemals erhalten habe.
Ja. Ja, auf der Essensebene habe ich es leider nicht so gut getroffen, aber ich hatte auch schon mal Kochbananen dabei oder frischen Knoblauch und so.
Kochbananen, genau. Okay. Ja. Also eingemachte Marmeladen habe ich heute noch im Schrank aus meiner Physiozeit. Das war beworfen worden mit.
Thema Kochbananen habe ich so dann einmal gefragt, mit Migrationshintergrund so, meinte ich so, ey, kann ich immer was fragen? Ey, aber bitte leg's mir nicht als Rassismus aus. Was willst du Arschloch? So, ne? Er hat eine sehr informelle Ebene. Ja. Wo kriege ich hier Kochbananen her? Da guckt er mich so an und dann lacht er sich schlapp. meinte halt von wegen Rassismus. Das ist ja zum Totlachen so. Und dann hat er mir halt sich bedankt mit einem riesen Haufen Kochbananen.
Geil, okay. Ja, das ist ein cooles Geschenk.
Ja. Ja, soweit dazu. Wir beenden das, bevor es jetzt hier noch informeller wird und noch schwieriger wird. Wir haben eine Knochenjob-Playlist beziehungsweise unsere Musikanten-Knochen-Playlist, die mittlerweile über 100 Saves hat. Also es läuft auch langsam für die Playlist zur musikalischen Beschallung. Thema Präsidentschaftswahl in den USA gibt es eine Band, die heißt Dead Presidents und die haben einen alten Hip-Hop-Klassiker aus den 90ern mit dem Thema Hip-Hop. mein erster Song.
Alright.
Mein zweiter Song, auch sehr amerikanisch, so ein schönes Instrumental, klassisch die amerikanische Western-Gitarre, ein geiler Country-Song. The Signal von David Joseph Wesley.
Ich hatte diese Woche eine Patientin, die über Blutdruckprobleme klagte und habe tatsächlich mal wieder das Blutdruckmessgerät rausgekramt und habe den Blutdruck auf alte Manier mit Manschette gemessen und es stellte sich raus, dass der 140er Bereich war systolisch und ich glaube 95 war diastolisch. Es war für sie jetzt erstmal kein ungewöhnliches Ding so, also sie hatte keinen Weißkittel, Blutdruck auf jeden Fall. Möchte ich um diesem Tun, was ich da mal wieder seit ewigen Zeiten gemacht habe, den Blutdruck messen, den Track von Cypress Hill widmen und von Cypress Hill Hand on the Pump auf die Playlist packen. Und bei Spotify relativ neu erschienen, ganz alter Song. Ich habe früher mal bei einer Konzertinitiative in Münsterland mitgemacht und war tatsächlich der Moderator auf der Bühne und habe die Bands angesagt und eine Band, die damals durch den Hit Wovon lebt eigentlich Peter bekannt wurde, heißt Winson und Winson ist jetzt neu auf Spotify zu finden und von denen packe ich den Track Liebeskummer ist Luxus auf die Playlist und damit schließen wir diesen musikalischen Teil für heute ab.
Schön, schön.
Musik vorbei, Kette on. Klaas muss eine Kette lösen und
ich bin dran.
Wir waren das letzte Mal, glaube ich, überhalb des Bauchnabels. Gehen wir doch mal auf die Suche. Packe mir doch mit anatomischem Possibilismus, Biomedikalismus und Monointerventionismus eine Kette von der Hüfte bis zum Fuß.
Das sollte ich hinkriegen, könnte man Verschiedenes überlegen, aber wir wollen es mal richtig schön im anatomischen Possibilismus belassen. Beobachtungen, die wir häufig haben, so ein inrotierter Gang in der Hüfte geht mit Plattfüßen einher oder halt eben auch mit abgesenkten Längs- und Quergewölben, dass das halt eben auch dazu führen kann, dass das Knie irgendwie kollabiert in Richtung X-Bein und sich dementsprechend auch auf die Hüften auswirkt. Also man könnte jetzt, möchte mir jetzt mal, weil ich da gerade wieder in dem Thema tiefer eingestiegen war, die Faszienketten bemühen. Und zwar die vielleicht nicht ganz so bekannte tiefe Frontallinie nach Thomas Myers. Da sieht so aus, das verbindet den Körper mehr oder weniger wirklich auch, ich könnte noch weitermachen bis zur Zunge, von der Zunge bis zum Fuß, bis zur Fußsohle. Mhm. Meines Wissens nach einer der tiefen Flexoren der Zehen, des Großzehen oder der Zehen, dann da so unterdurchgehend in den Tibialis Posterior. Der verbindet sich mit der Popliteer, also mit der Kniekehle, also dem Musculus Popliteus. Und das geht über in die Adduktoren. Ich glaube, so ziemlich in alle Adduktoren. Ja, und die ziehen dann ja schon am Becken, beziehungsweise haben eine ziemlich deutliche Kraft weiterleitend zum Os Pubis, bringen das Bein in Adduktion, das Knie in X-Beinstellung. Und dann haben wir da schon ziemlich deutliche biomechanische Einflüsse vom Fuß aufs Knie, auf die Adduktoren, auf das Os Pubis, auf das Hüftgelenk. Laufen in einem watschelnden X-Bein in rotierten Gang durch die Gegend.
Was machst du therapeutisch, um das wieder zu fixen?
Kräftigung der Abduktoren.
Okay.
Hands off. Mal was Neues machen.
So.
Mal ein Sport machen. Spitzig bleiben. Genau.
Genau. Wir müssen unsere Hände auch schon und
richtig.
Demnach unsere Zungen etwas mehr bemühen. Das machen wir hier den ganzen Tag im Podcast und in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Lieber Klaas, danke für die Kette, danke für die Folge, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Gebt uns gerne Sternebewertungen bei all den Plattformen ab, die ihr so hört. Das hilft uns sehr fürs Projekt. Und schaut mal in den Shownotes, was wir da alles für euch zusammengestellt haben. Da gibt es eine Menge an Literatur und auch Wissenswertes und auch die Möglichkeit, nochmal Danke zu sagen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich.
Schaut auch nochmal bei Instagram rein, dort werden wir die beiden Studien, die wir heute besprochen haben, auch nochmal veröffentlichen. Und da gibt es auch ab und zu was Lustiges.